Im englischen Garten. Zwischen den Weihnachtsferien und den langen Sommerferien haben Schulkinder in Deutschland noch zwei Gelegenheiten, von der Schule zu entkommen. Die Osterferien und die Pfingstferien. Marie und Peter freuen sich naturgemäß jedes Mal, wenn die Ferien beginnen und sie nicht mehr am Morgen in die Schule gehen müssen. In diesen Pfingstferien wird die Familie Schmidt nicht verreisen, denn Herr Schmidt hat keinen Urlaub und muss weiterhin in die Arbeit gehen. Allerdings bekommen sie Besuch. Onkel Richard und Tante Marianne kommen zu Besuch nach München. Onkel Richard und Tante Marianne wohnen in Liechtenstein, einem deutschsprachigen Zwergstaat in den Alpen, wo Onkel Richard in einer Bank arbeitet. Marie und Peter kennen ihren Onkel und Tante nicht, da Onkel Richard und Tante Marianne seit der Geburt der beiden Kinder nicht mehr in München waren und die Familie Schmidt noch nie nach Liechtenstein gereist ist. Leo Schmidt pflegt immer zu sagen, die einzigen Leute, die nach Liechtenstein reisen, wollen ihr Geld dort verstecken. Liechtenstein ist nämlich bekannt, manche sagen auch berüchtigt, als Ort, wo reiche Menschen Geld vor dem Finanzamt verstecken, um so weniger Steuern zu zahlen. Die Familie Schmidt geht am Samstagvormittag in die Stadt, um den Onkel und die Tante vom zentralen Omnibusbahnhof abzuholen, wo sie mit einem Bus ankommen werden. Onkel Richard ist einer von Leos Brüdern. Er ist vor mehr als 10 Jahren nach Liechtenstein gezogen, weil die Bank, in der er damals arbeitete, ihn dorthin versetzte. In Liechtenstein lernte er Marianne kennen und die beiden heirateten. Jetzt steht die Familie Schmidt im riesigen Omnibusbahnhof und blickt dem einfahrenden Bus entgegen. Der Bus hält an, die Türen öffnen sich und die Passagiere steigen aus. Als Leo und Richard sich nach langen Jahren wieder treffen, begrüßen sie sich überschwänglich. »Wie war die Reise?«, fragt Lisa. »Seid ihr müde?« »Sehr angenehm und müde sind wir überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir haben ein Nickerchen gemacht. Wir wollten nämlich frisch und munter bei euch ankommen.« »Na, hervorragend. Was wollen wir dann heute machen?«, fragt Lisa. Während sie auf dem Heimweg in der U-Bahn sitzen, sprechen sie darüber, was sie unternehmen könnten. Sie überdenken verschiedene Vorschläge, doch keiner der Vorschläge findet allgemeine Zustimmung. Da sagt Peter, »Wie wär's, wenn wir in den englischen Garten gehen? Da gibt's einen tollen Biergarten beim chinesischen Turm, wo wir Mittag essen können und...« »Mensch, super«, ruft Onkel Richard begeistert. »Im englischen Garten war ich seit einer Ewigkeit nicht mehr, und Marianne kennt den überhaupt nicht. Bei diesem tollen Wetter müssen wir das unbedingt machen. Da hast du eine tolle Idee gehabt, Peter.« Auch den anderen gefällt der Vorschlag, und Richards Enthusiasmus will sich sowieso niemand widersetzen. Gesagt, getan. Richard und Marianne lassen ihre Koffer bei den Schmidts im Haus, und dann fahren sie alle gemeinsam zurück in die Stadt zum englischen Garten. Sie fahren mit der U-Bahn bis zur Haltestelle Odeonsplatz. Von dort gehen sie zu Fuß durch den Hofgarten, vorbei an der Staatskanzlei bis zum Eingang des englischen Gartens. Unterdessen liest Marianne Folgendes in ihrem Reiseführer. Der englische Garten ist eine 375 Hektar, 3,75 Quadratkilometer, große Grünanlage im Münchner Nordosten am Westufer der Isar und gehört damit zu den größten Parkanlagen der Welt. Die Bezeichnung rührt von den englischen Landschaftsgärten her, die von Friedrich Ludwig von Sckell bei der Gestaltung des Geländes zum Vorbild genommen wurden. Der Münchner englische Garten zählt zu den ersten großen kontinentaleuropäischen Parkanlagen, die von jedermann betreten werden durften. Als eine der weiträumigsten innerstädtischen Parkanlagen der Welt erfreut sich der englische Garten sowohl bei den Münchnern als auch bei den Touristen großer Beliebtheit. Sie sind nur ein paar Minuten weitergegangen, als sie zum Eisbach kommen. »Guck mal, Papa«, ruft Peter, »da surfen welche.« Peter hat recht. An der Stelle, wo der Eisbach in den englischen Garten fließt, gibt es große Wellen, die sich hervorragend zum Surfen eignen. Surfen in München? Wer hätte das gedacht? Der Eisbach fließt unterirdisch unter einer belebten Straße hindurch. Seine tosenden Gewässer stürzen dann auf der anderen Seite herab. Deshalb gibt es eine sehr starke Strömung und hohe Wellen. Die Surfer stellen sich an, um zu surfen, denn es ist nur genug Platz für einen Surfer auf einmal. Doch das macht nichts. Niemand muss lange warten, um sich auf dem Surfpad zu vergnügen. Es ist sehr schwer, in der starken Strömung und auf den hohen Wellen das Gleichgewicht zu wahren, und die meisten Surfer fallen nach weniger als einer halben Minute ins Wasser. Das Wasser ist natürlich eisig kalt, daher auch der Name Eisbach. Dass man ausgerechnet in München surfen kann, hätte ich nie erwartet, sagt Marianne. Aber um ehrlich zu sein, habe ich jetzt einen ganz schönen Kohldampf. Können wir jetzt zum Biergarten gehen? Marianne hat einen Kohldampf. Das ist umgangssprachlich und bedeutet, dass sie sehr hungrig ist. Da auch die anderen mittlerweile hungrig geworden sind, gehen sie weiter. Auf dem Weg zum Biergarten kommen sie erst an einem Spielplatz vorbei. Peter und Marie wären gerne dort etwas verweilt, doch die anderen wollen nicht warten. Ihr könnt nach dem Essen zum Spielplatz gehen, verspricht ihre Mutter. Peter, der den Worten seiner Mutter nicht ganz traut, rutscht sicherheitshalber schnell einmal die Rutsche hinunter. Es ist ein warmer, sonniger Tag und auf dem Weg sehen sie viele Menschen, die in der Sonne liegen, picknicken oder auf dem Gras spielen. Im englischen Garten gibt es auch Kanäle, in denen Menschen baden, schwimmen und planschen. Wo immer sie hinblicken, begegnet ihnen ein Blick ausgelassener Freude. Marie erspäht als erste den chinesischen Turm. »Schau, Tante Marianne, da ist der chinesische Turm!« Marianne sieht den Turm über den Baumwipfeln emporragen und schaut in ihrem Reiseführer nach, was dort über den chinesischen Turm steht. Der 25 Meter hohe Holzbau im Stil einer Pagode wurde 1789 bis 1790 nach einem Entwurf von Joseph Frey von Johann Baptist Lechner errichtet. Vorbild für den chinesischen Turm war die doppelt so hohe große Pagode im königlichen Schlossgarten Kew Gardens in London, die sich wiederum an einer Majolika-Pagode in den Gärten eines chinesischen Kaisers, Xiangshang Park, Peking, orientierte. Der chinesische Turm brannte mehrfach ab, zuletzt im Juli 1944 nach Bombenangriffen. Er wurde aber stets originalgetreu wieder aufgebaut, zuletzt 1952. Am chinesischen Turm befindet sich der mit 7000 Sitzplätzen zweitgrößte Biergarten Münchens. Als sie im Biergarten ankommen, herrscht dort bereits ein reges Treiben. Menschen aus aller Herren Länder stehen erst an, um sich mit Bier, Riesenbrezen, Schweinebraten, Knödeln und anderen bayerischen Köstlichkeiten einzudecken. Da ist dann natürlich noch eine Schlange an der Kasse, denn es muss alles bezahlt werden, bevor man zum Wichtigsten kommt. Lange Tische und Bänke, wo die Menschen sitzen, essen, trinken und ratschen und wo sie auch der Blasmusik zuhören, denn im chinesischen Turm ist im ersten Stock eine bayerische Blaskapelle. Als Richard und Marianne all dies sehen, sind sie begeistert. »Ist das nicht herrlich hier?« fragt Richard seine Frau. »Und du bringst mich erst jetzt hierher, nachdem wir 9 Jahre verheiratet sind?« Richard schaut verwirrt und weiß nicht so recht, was er sagen soll. Da sagt Leo lachend, »Keinen Zank, ihr beiden, wir sind doch hier, um unseren Spaß zu haben. Also auf geht's, holt euch Bier und Essen und setzt euch.« Marianne und Richard befolgen nur allzu gerne seinen Rat. Vom chinesischen Turm tönt laute Blasmusik herab und überall herrscht eine ausgelassene Stimmung. Die Bayern würden vermutlich sagen, eine Riesengaudi. Als sie alle ihr Essen und die Getränke geholt haben, setzen sie sich zusammen an einen der langen Tische. Die 4 Erwachsenen haben sich Bier gekauft. Die beiden Damen trinken Weißbier, Richard hat eine Maß Helles und Leo hat ein Radler. Nur die Kinder haben kein Bier, sie trinken Spezi. Das ist ein Getränkegemisch aus Cola und Orangenlimo. Ach, ist das schön hier, sagt Marianne, nachdem sie gegessen hat. Mit vollem Magen sieht die Welt immer schöner aus, und wenn man, wie Marianne, gerade einen Schweinsbraten mit Kartoffelknödel verzehrt hat, dazu noch frisch gebackene Breze und reines bayerisches Bier, sieht die Welt am schönsten aus. Berücksichtigt man noch die tolle Blasmusik und Superstimmung, sieht die Welt am allerschönsten aus. Ja, sagt Leo, das ist auch schön, und bei diesem Kaiserwetter. Richtig, Leo, fast hätten wir das Wetter vergessen. Das mag wie ein langweiliges Thema erscheinen, doch in einem Biergarten ist es sehr wichtig. Kaiserwetter, strahlender Sonnenschein, blauer Himmel ohne ein Wölkchen weit und breit, da mag sich so manch einer im Paradies wähnen, vor allem wenn man an so einem Tag im Biergarten am chinesischen Turm sitzt. Und das, liebe Leserin, lieber Leser, bringt uns ans Ende dieses Buches. Es war selbstverständlich nicht das Ende des Tages für Richard und Marianne. Sie sind nach dem Biergarten noch im englischen Garten weiter spazieren gegangen, vorbei an einem bildhübschen See, auf dem sich Enten, Gänse und Schwäne tummelten. Und all dies war nur der Auftakt zu ihrem Urlaub in München. Doch dazu mehr ein anderes Mal, vielleicht in einem anderen Buch oder, was viel besser wäre, wenn Sie selbst einmal nach München kommen. Dann können Sie im Schatten der Kastanienbäume sitzen, Ihr Bier trinken, genüsslich eine echte Breze essen, der Blasmusik zuhören und endlich wissen, was der Ausdruck Paradies auf Erden bedeutet. Vielleicht haben Sie sogar Glück mit dem Wetter, doch das kann Ihnen niemand versprechen. Kaiserwetter gibt es nicht immer, sonst wäre es nichts Besonderes. Den Kaiser gibt es übrigens auch schon lange nicht mehr. Das ist auch gut so. Doch seinen Namen nehmen wir gerne her, um wunderbarem Wetter einen majestätischen Klang zu geben.